Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Lukas-Evangelium im 7. Kapitel. Jesus ging in eine Stadt mit Namen Nain, und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist nun einmal so, dass Sterben die unausweichlich letzte Konsequenz unseres Lebens ist. Das hört irgendwann auf, versprochen. Keiner ist verpflichtet, unter den Lebensumständen dieser Welt in Ewigkeit auszuharren, sondern wir sind als Menschen sterblich. Das kann beunruhigend sein, es kann in manchen Situationen auch was Tröstliches haben, je nachdem, wie man das Leben gerade erfährt und erlebt. Aber es ist jedenfalls so. Und der Friedhof ist damit als letzte Ruhestätte auch die letzte Adresse und Immobilie in dieser Welt. Und sogar wer sein Leben lang zur Miete gewohnt hat, wird am Ende doch auf 2x1 Meter sesshaft. Da zieht man nicht mehr weg. Das ist die Erfahrung. Und wenn nun eine Beerdigung ansteht, dann sind bestimmte Rituale zu befolgen. Das gehört sich einfach so. In unserer Gesellschaft, man geht mit und zieht sich so schwarz wie möglich an. Es wird irgendjemand eine Rede halten auf dem Friedhof, in der Kapelle oder im Freien. Es wird vielleicht Musik geben. Und wenn man Glück hat bei der Beerdigung, dann gestaltet sich das in einer bestimmten inhaltsreichen Weise. Wenn man Pech hat, erfährt man nur, was für ein wunderbarer Mensch da völlig ungerechtfertigt sein Leben hat aushauchen müssen. Wenn man Pech hat, hört man Musik vom Band, die nichts, aber auch gar nichts zu tun hat mit dem Anlass. Wenn man Glück hat, das heißt in Fachkreisen eine schöne Leiche, dann gehen ordentlich Angehörige und Bekannte und Freunde und Verwandte mit, dann wimmelt es auf dem Friedhof. Dann wird gesungen, und zwar nicht irgendwas, sondern Lieder, die vom Trost aus Gottes Wort zeugen und vom Glauben an die Auferstehung. Es ist keine Nebensächlichkeit, wie wir als Kirchengemeinde reagieren auf die Nachricht vom Tod eines Gemeindemitglieds. Das wird abgekündigt im Gottesdienst, aber nicht am Schluss zwischen den Terminen und den Bekanntmachungen für die übernächste Woche, sondern mitten im Gottesdienst, nach der Predigt, vom Altar aus. Und wir antworten, man könnte fast sagen Stereotyp, aber das ist es nicht, wir antworten mit dem Bekenntnis zum Glauben an die Auferstehung der Toten, mit dem Bekenntnis unserer Zuversicht und Gewissheit, dass eben nicht alles vorbei ist mit dem Sterben. Und das formulieren wir gemeinsam, indem wir ein Osterlied singen. Christ ist erstanden. Und wenn ich irgendwas ausrichten kann bei der Vorbereitung der Beerdigung, dann wird das auf dem Friedhof auch gesungen. Und zwar in dem Moment, in dem allem Anschein nach das Leben endgültig verloren hat. Hat es aber nicht nach unserem christlichen Glauben, sondern wenn der Sarg eingesenkt wird, dann und gerade dann bekenne ich mich zum Glauben, dass das nicht Ziel und Ende ist, sondern dass das für den Verstorbenen ein völlig neuer Anfang ist, ein Anfang des Lebens, in dem einer sieht, was er vorher mit uns erst geglaubt hat. Anders würde ich es auf dem Friedhof schwer aushalten, muss ich zugeben. Anders wäre das kaum erträglich. Und wie gesagt, damit das ein bisschen tröstlicher ist, ist wichtig, dass viele Menschen mitgehen, dass gesungen wird. Die Friedhofsorganisten sind imstande, Tränen geradezu zu produzieren. Das kann man bei denen bestellen. Ich hatte mal eine Beerdigung, da war von Trauer bei den Angehörigen überhaupt nichts zu spüren. Es ging irgendwie nur darum, dass die Mutti jetzt würdevoll unter die Erde kommt. Und da habe ich dem Organisten zwischen zwei Rehwall in dieser Bude, in der die immer hocken, gesagt, es wäre gut, wenn die Angehörigen ein bisschen weinen könnten. Der hat dafür gesorgt. Wunderbar. Normalerweise sind wir traurig selber. Normalerweise brauchen wir das nicht, dass einer noch auf die Tränendrüse drückt. Normalerweise sage ich den Organisten was anderes. Sag ihnen, hier ist eine Gemeinde, die nimmt Abschied von einem verstorbenen Gemeindemitglied. Es wäre schön, wenn wir zu ihrer Begleitung wirklich singen könnten. Ich meine das ernst. Und mindestens ich singe auf dem Friedhof, notfalls lauter als alle anderen. Und wenn dann noch der Posaunenchor spielt am Grab und spürbar wird, wie viele Mitmenschen anhänglich Abschied nehmen, dann ist das eine Hilfe, wieder ins Leben zurückzukehren. Beerdigung sozusagen als letzter Liebesdienst der Gemeinde am Verstorbenen, als Ritual und Form für die Trauer. Und dann erfolgt eine Rückwendung zum Leben. Und die besteht darin, dass man eine Tasse Kaffee trinkt und eine Butterbrezel isst. Das hat mich als jüngeren Menschen immer sehr gestört. Das wird recht fröhlich unter Umständen dann noch. Aber es ist ja so. Wir sind nicht imstande, uns da mit ins Grab zu legen, so gerne wir manchmal würden. Sondern wir sind dazu verurteilt, auf eigenen Füßen so weit möglich vom Friedhof zu gehen und weiterzuleben. Ohne den Menschen, den wir da eben begleitet haben. Soweit, liebe Schwestern und Brüder, ist das alles ganz normal und sehr bekannt und sehr üblich. Vielleicht, dass wir so fröhlich singen, erregt Aufmerksamkeit auf dem Friedhof. Das ist ja dann auch was. Nun lesen wir im Lukas-Evangelium von einer Beerdigung, bei der einiges nicht stimmt. Muss man einfach so feststellen. Das ist nicht so, wie ich mir mein Begräbnis wünsche. Das ist nicht so, wie all die Beerdigungen, bei denen ich als Pfarrer mitwirken darf und muss. Hier stimmt was nicht. Und zwar dreierlei. Erstens, es stimmt nicht, wer da zu Grabe getragen wird. Eine Witwe muss ihren Sohn beerdigen. Wenn wir es uns schon aussuchen können, dann wünschen wir uns die umgekehrte Generationenfolge. Bitte, jeder hängt an seiner Mutter. Aber das ist normalerweise der Gang der Welt, dass man die irgendwann auf den Friedhof begleitet, nicht die Mutter ihre Kinder. Und in der damaligen Gesellschaft ist es so, dass diese Witwe angewiesen wäre auf den jungen Mann, der da nun verstorben ist. Angewiesen deshalb, weil es noch keine organisierte Rentenversicherung gibt. Beziehungsweise ihre Rente wäre sozusagen die Arbeitskraft dieses jungen Mannes gewesen. Und als einziger Sohn darf er ihr eigentlich gar nicht vorzeitig verloren gehen. Nun richtet sich der Tod normalerweise nicht nach dem, was wir uns wünschen, nach unseren Vorstellungen und nach dem, was wir für unbedingt nötig haben. Der junge Mann ist halt gestorben und nun muss er begraben werden. Und wir können uns vorstellen, dass das besonders schmerzlich ist für die Mutter. Und dass sie zugleich vor der unbeantworteten Frage steht, wie soll es denn nun weitergehen? Wovon lebe ich? Nächste Woche, im nächsten Monat, solange ich eben noch zu leben habe in dieser Welt. Immerhin, es ist eine Beerdigung, die die ganze Ortschaft anrührt. Nein, ist so ein kleines Städtchen und es sind offensichtlich alle auf den Füßen. Denn Lukas berichtet, eine große Menge aus der Stadt ging mit der Witwe. Der Friedhof ist gewissermaßen schwarz von Trauernden. Und da besteht die Hoffnung, wenn der Tod des jungen Mannes die Mitbewohner so angerührt hat, besteht die Hoffnung, dass die vielleicht auch ein bisschen was beitragen werden zum Lebensunterhalt und zur Lebensfreude dieser trauernden Mutter. Allerdings, die Hoffnung ist schwach. Was wird auf dem Friedhof nicht alles gesagt? Wenn ich großes Glück habe bei der Beerdigung, dann kommt noch irgendein stellvertretender Vorsitzender irgendeines Vereines und verliest eine Abdankung. Manchmal halten die das auch frei, manchmal ist das gut. Aber oft steht dann drin, wie der Verstorbene hieß, wir werden dich ewig im Gedächtnis behalten. Was bedeutet das? Wenn der Verstorbene Glück hat, wird er bei der nächsten Jahreshauptversammlung der Vereinsmitglieder nochmal erwähnt. Und dann stehen alle auf und verharren einen Moment schweigend mit gesenktem Blick und dann setzen sie sich wieder und dann wird der Haushaltsbericht besprochen. Das Jahr drauf schon nicht mehr. Das heißt ewig, nach unseren Maßstäben. Da ist nicht viel drauf zu geben. Aber immerhin, wenn Leute mitgehen, dann hat man das Gefühl, meine Trauer wird geteilt. Als ich zur Beerdigung meiner eigenen Mutter musste, war es für mich sehr tröstlich, dass da noch andere auf dem Friedhof waren. Und besonders auch, dass aus Stuttgart und Tübingen Leute sich auf den Weg gemacht haben und damit offensichtlich zum Ausdruck bringen wollten, wir kannten deine Mutter zwar kaum, aber wir nehmen Anteil an deiner Trauer und begleiten dich und lassen dich nicht allein bei diesem Abschied. Wunderbar, das kann helfen. Es stimmt noch was nicht. Der großen Menge, die zur Beerdigung unterwegs ist, begegnet eine andere große Menge. Stoßen sozusagen zwei Züge aufeinander. Das andere sind Jesus und seine Jünger und die, die da mitlaufen. Wie begegnet man einem Leichenzug angemessen? Wenn man einen Hut trägt, dann nimmt man den ab und hält ihn vor die Brust. Man senkt den Blick, schaut nicht genau hin und verharrt andächtig, bis der Leichenzug vorbei ist. So gehört sich das in unseren Breiten. Der Herr Jesus macht etwas völlig Ungehöriges. Er sieht nämlich hin. Und er sieht genau genug hin, um festzustellen, zu erkennen und zu spüren, was da passiert. Und wie er das sieht, da ergreift ihn Mitleid mit der Mutter. Und er geht hin und redet sie an. Das macht man nun gar nicht. Auf dem Weg zum Grab die Trauernden ansprechen, nicht mal, wenn der Sarg versehentlich vertauscht wurde. Man zieht das dann durch, normalerweise. Jesus verhält sich hier nicht normal, sondern er tritt hinzu und redet diese Witwe und Mutter an und sagt zu ihr, weine nicht. Wenn ich die Witwe und Mutter wäre, dann würde ich sagen, mein Lieber, das hat mir gerade noch gefehlt. Nun auch nicht noch Ausdruck verleihen dürfen der Trauer, die doch unausweichlich in mir steckt. Weine nicht. Und dann berührt er den Sarg und dann bleiben die Träger stehen. Die Beerdigung ist längst gestört. Das ist nicht wieder in den Griff zu kriegen. Und dann redet er auch noch den Toten an. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Ungewöhnlicherweise spricht sich bei diesem Trauerfall das Erbarmen Jesu aus. In dieser Anrede an die Mutter und in dem Befehl an den Sohn. Befehl zur Auferstehung. Und das ist auch unüblich. Bei unseren Beerdigungen bekennen wir uns zum Glauben an die Auferstehung, etwa so wie im Evangelium die Martha das gesagt hat. Ich glaube, die Auferstehung der Toten am jüngsten Tag. Jesus aktualisiert das. Jesus antwortet der Martha, indem er ihr zu verstehen gibt, der jüngste Tag ist nicht irgendwann einmal St. Nimmerleins Tag am Ende der Zeiten, sondern der jüngste Tag ist gegenwärtig in der Person Jesu Christi. Und deswegen ist die Auferstehung nicht eine Sache für irgendeinmal nie, sondern für jetzt. Jüngling, ich sage dir, steh auf. Der Befehl zur Auferstehung erweist sich als wirksam. Womit nicht zu rechnen war, das geschieht. Wie können wir uns das vorstellen? Es sind hier bei diesem Beerdigungszug zwei Kräfte und Mächte im Streit. Auf der einen Seite der Tod, der zuverlässig und endgültig Leben beendet. Der Tod, der stärker ist als alles. Und auf der anderen Seite das Wort unseres Herrn Jesus Christus. Das schöpferische, lebenerweckende, ins Leben rufende Gotteswort. Und die spannende Frage, wer ist stärker, beantwortet sich, indem der Jüngling, den der Tod doch fest umfangen hält, nicht tot bleiben kann. Wer ist stärker? Jesus ist stärker. Sein Ruf zur Auferstehung ist stärker als alles, was uns im Grab und auf dem Friedhof festhalten wollte. Der Jüngling richtet sich auf, fängt an zu reden, ist offensichtlich wieder lebendig. Und der Herr Jesus gibt ihn seiner Mutter zurück. Unsere Beerdigungszüge werden so normalerweise nicht gestört. Ich weiß auch nicht, was das mit mir anrichten würde. Jesus greift so zu unseren Zeiten nicht ein. Aber dennoch gilt sein Ruf zum Leben. Das hat er mir zugesagt, dass er mich in seine ewige Herrlichkeit ruft und einlädt. Das ist seine Verheißung an uns, dass wir leben werden, weil wir zu ihm gehören, ob wir gleich in dieser Welt sterben. Und genauso wie bei dem Jüngling in Nain damals, ist dieser Ruf stärker als alles, stärker selbst als der Tod. Folge damals? Furcht und Schrecken. Natürlich, würde uns genauso gehen, müssten wir sagen. Die Leute können es eigentlich nicht fassen, Furcht ergreift sie und dann deuten sie es geistlich. Und das macht klar, wie geistig fortgeschritten die Zuschauer damals sind. Ob uns das gelingen würde, ist mir fast fraglich. Sie deuten es geistlich, preisen Gott und sagen, da ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk besucht. Wer das Lukas-Evangelium bis hierher aufmerksam hört und liest, der kennt diesen Satz. Gott hat sein Volk besucht. Das sagt der Zacharias, als Johannes der Täufer geboren ist, als der geboren ist, der vorbereiten soll auf das Kommen Jesu. Gott hat sein Volk besucht. Und ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden. Wer ist das? Nach der traditionellen Vorstellung damals der Prophet Elia, von dem die Juden glauben, dass Gott ihn, wie in der Bibel berichtet, nicht hat sterben lassen, sondern ihn in den Himmel aufgenommen hat. Und dann hat man sich das erklärt und hat überlegt, warum macht Gott sowas? Und ist auf die Antwort gekommen, die nun so nicht mehr im Alten Testament steht, sich aber im Neuen Testament spiegelt. Gott hebt den Elia im Himmel auf, damit er ihn nochmal schicken kann, zur Vorbereitung auf das Kommen seines Christus. Und der Herr Jesus, angesprochen auf diese Vorstellung, sagt, ja, Elia ist gekommen, es war Johannes der Täufer. Ihr habt es nicht gemerkt. Die Vorbereitung ist geschehen. Nun ist Gott gegenwärtig. Wir begreifen das von Ostern her, dass Jesus Christus in seiner Auferstehung den Tod besiegt hat. Auch unseren Tod. Hier ist wirklich alles anders und neu. Die ewigen Gesetzmäßigkeiten von Leben und Sterben gelten an dieser Stelle nicht mehr. Die Menschen damals versuchen, Jesus in ihre gewohnten Koordinaten einzuordnen. Für uns ist das System gesprengt. Wir wissen, wir werden leben in Ewigkeit, auch wenn unser Leben hier zu Ende geht. Gerade dann fängt es dort neu an. Jesus ruft mich ins Leben. Das ist das Entscheidende. Dem folgt meine Existenz und Wirklichkeit. Weil er es sagt, deshalb ist es wahr. Und deshalb kann man auf dem Friedhof gut wohnen, wenn man noch nicht gestorben ist. Ruhige Nachbarschaft. Mein Bekannter hat vollkommen recht. Kein Lärm, keine nächtlichen Feiern, nicht mal Spukgestalten. Das alles gibt es nicht. Aber es gibt die Hoffnung und Gewissheit, dass auf den Tod das Leben folgt. Weil der Herr Christus nicht im Grab geblieben ist und weil sein Wort den Tod überwindet. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.